Ich möchte gerne, liebe Gemeinde, liebe Gäste, eine Geschichte vortragen, die mir wichtig geworden ist zu dem Thema, die zur Predigt hinführen soll. Und zwar habe ich von einem jungen Mann gelesen, der mit 13 Jahren ausgewandert ist in die USA, nicht aus Baden. Es gab hier ganz starke Auswanderungswellen im 19. Jahrhundert, mehrere aus Baden, aber der ist aus Irland ausgewandert. Er hat dort in den USA als Hilfsarbeiter für ein paar Cent einen Job angenommen und hat sich so peu à peu nach oben gearbeitet, heißt es. Und am Ende seines Lebens sei er einer der erfolgreichsten Stahlmagnaten seiner Zeit gewesen. Es ist überliefert, dass er 1901 seine Firma dann verkaufte für damals 400 Millionen Dollar. Das wäre so ungefähr nach heutiger Kaufkraft, wären das so umgerechnet 75 Milliarden Dollar. Die Rede ist von Andrew Carnegie. Aber sein Reichtum sei ihm nicht in den Kopf gestiegen, sondern er war sich immer seiner Herkunft bewusst und so spendete er in seiner Zeit schon mehr als 300 Millionen Dollar für gemeinnützige Zwecke. Auf seine Initiative und Wohlwollen gehen viele Büchereien und Stipendien zurück. Eins seiner Bücher heißt »Der Mann, der reich stirbt, stirbt in Schande«. Und dabei war Andrew Carnegie kein Christ, sondern ein Atheist. Er war berühmt als Philanthrop, ein Begriff, der beschreibt, dass er ein Menschenfreund war. Und von diesem Andrew Carnegie wird berichtet, dass er eines Tages einer seiner Angestellten zu sich ins Büro zitieren ließ. Dieser Mann hatte, der war im mittleren Management tätig, eine Entscheidung getroffen, die, wie sich herausstellte, falsch war und das Unternehmen damals 1 Million Dollar gekostet hatte. Also nun saß dieser Mann vor dem großen Andrew Carnegie und erwartete, dass ein Donnerwetter auf ihn niederprasseln und er gefeuert werden würde. Aber nichts dergleichen geschah. Und auf seine Nachfrage antwortete Andrew Carnegie: Wieso sollte ich Sie jetzt entlassen? Wir haben doch gerade 1 Million Dollar in Ihre Ausbildung investiert. Und für Andrew Carnegie war klar, dass sein Mitarbeiter diesen Fehler, der ihm unterlaufen war, kein zweites Mal begehen würde. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, die wir jetzt so auf Himmelfahrt zuleben, nach Ostern eben, wir können derzeit, wenn wir die Bibel lesen, so wie das so weiterging vor Himmelfahrt mit Jesus, was er getan hat, wie er aktiv war, da können wir lesen, dass er seine am Boden zerstörten Jünger aufsuchte und wieder aufrichtete. Er hat sich um sie bemüht, um die Jünger, die einfach noch nicht richtig mitkamen mit dem, was an Karfreitag und was an Kreuz dann und Himmelfahrt geschehen ist. So ist er zum Beispiel einmal im Jüngerversteck aufgetaucht und hat den Jüngern geholfen, dass sie begriffen haben, Jesus war das Opferlamm Gottes, das war kein Betriebsunfall, was am Kreuz von Golgatha geschehen ist. Die Jünger hatten ja einen mächtigen König erwartet, der die Römer rausschmeißt. Aber Gott hat seinen Sohn stattdessen geschenkt und gesandt, damit der fleischgewordene Sohn Gottes uns Menschen mit dem gerechten Gott versöhnt. Und so wie der himmlische Vater dann aus Liebe einst seinen Sohn zu uns, seinen Geschöpfen, gesandt hatte, beauftragt Jesus nach diesem Nachhilfeunterricht seine Jünger, nachzulesen in Johannes 20, ab Vers 21, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und jetzt könnte man denken, jetzt ist genug. Er hat sie zurechtgebracht, sie haben es begriffen und er hat sie gesandt. Die Jünger, die so schwer von Begriff waren, die zuvor komplett auf der falschen Schiene unterwegs waren. Aber es gab noch zwei Problemfälle unter den Jüngern. Die brauchten jeweils eine Extrazuwendung, denn Jesus wollte keinen von ihnen verlieren. Zum einen war das der Jünger Thomas. Eine Woche, nachdem sich Jesus das erste Mal im Versteck der Jünger gezeigt hatte, kommt er wieder in das Geheimversteck. Thomas war beim ersten Mal nicht dabei, hatte eben Jesus den Auferstandenen nicht erlebt, nur von seinen Jüngerfreunden gehört, dass er auferstanden ist. Und jetzt schlüpft Jesus quasi durchs Schlüsselloch ein zweites Mal hinein in dieses Versteck. Zu unfassbar, zu unglaublich, einfach nicht vorstellbar war das für Thomas gewesen. Er war kritisch, er wollte wirklich der Sache auf den Grund gehen. Und jetzt hat er Jesus gehört, den Auferstandenen. Er konnte ihn betasten, seine Hände in die Wundmale legen. Und jetzt ist auch bei ihm der Groschen gefallen. Und er betete Jesus an und sagte, mein Herr und mein Gott, sein Glaubensbekenntnis. Jetzt gab es noch einen Jünger, bei dem es innerlich noch nicht rund gelaufen ist. Und das war der Petrus. Bei Petrus lag die Sache ganz anders als bei Thomas. Er konnte inzwischen, wie die anderen, glauben, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Das war nicht das Problem. Aber er dachte, dass ihn Jesus aufgrund des zurückliegenden krassen Versagens nicht mehr gebrauchen könne. Petrus konnte glauben, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, auferstanden ist, aber für ihn war klar, er, Petrus, würde nicht mehr in der Startelf von Jesus spielen, nicht mal in der Ersatzmannschaft. Aufgrund dessen, was er sich geleistet hat, weil er Jesus dreimal verleugnet hat, könne Jesus ihn nicht mehr gebrauchen. Die anderen hat er neu berufen, aber dazu kann er wohl nicht gehören. Und hier sehen wir, wie der Auferstandene ein seelsorgerlicher Hirte ist. Bevor er in den Himmel auffährt, geht er den zerknirschten, den frustrierten, den am Boden zerstörten Jüngern nach. Und an die Geschichte von Andrew Carnegie und seinem Manager musste ich denken, als ich mich mit dem Wirken des auferstandenen Jesus beschäftigte. Aber wisst ihr was? Andrew Carnegie hätte sich um solche Mitarbeiter, wie Petrus einer war, oder wie die Jünger Jesu überhaupt, die überhaupt nicht im Sinne des Chefs gehandelt haben, weil sie anders dachten, um die hätte sich auch ein Andrew Carnegie nicht gekümmert. Denn sein Glaubenskredo betreff Mitarbeiterführung lautete, so in meinen Worten, nein, das ist ein Zitat, Entschuldigung, der einzige wahre Reformer ist der, der sich sorgfältig bemüht, nicht dem Unwürdigen zu helfen, sondern dem, der es verdient. Carnegie investierte aus Berechnung in seine Mitarbeiter und darüber hinaus in vielfältige humane Stiftungen. Carnegie fragte sich immer, lohnt es sich? Hatten die Jünger Jesus es verdient, dass sich Jesus nach seiner Auferstehung in aller Geduld um sie bemühte? Hatte doch nicht einer während den drei gemeinsamen Jahren mit Jesus begriffen, weshalb Gott in Jesus Mensch geworden war? Stattdessen hatten sie sich kurz vor der Kreuzigung noch um die besten Posten gestritten, die es dann im Reich Gottes geben würde, die zu verteilen sind. Nein, Jesus kümmerte sich nicht um Berechnung um seine Jünger, sondern weil er sie liebte und er liebt dich und mich heute. Andrew Carnegie hätte vermutlich über so einen Mitarbeiter wie Petrus nur noch die Nase gerümpft, keinen müden Cent mehr in ihn investiert. Und wie anders ist doch Jesus, wie er uns in Gottes Wort berichtet wird, wie er wirkt zwischen Auferstehung und Himmelfahrt. Jetzt habe ich euch auf die Folter gespannt. Wir lesen jetzt den Predigttext aus dem Johannesevangelium, Kapitel 21, ab Vers 15. Ich habe die Neues-Leben-Übersetzung dazu ausgewählt. Da heißt es, nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Ja, Herr, erwiderte Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus wiederholte die Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Schafe, sagte Jesus. Noch einmal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Schafe. Unsere Verse hier, die wir lesen, berichten von einem ganz persönlichen Gespräch zwischen Jesus und Petrus. Und um die Bedeutung und Tiefgang des Gesprächs zu begreifen, müssen wir uns in Erinnerung rufen, dass das Verhältnis der beiden Männer, wie angedeutet, nicht unbelastet war. Von Petrus aus war das ein belastetes Verhältnis. Aber warum eigentlich? Eigentlich war Petrus doch ein hilfsbereiter und mutiger Mensch. Sein Anfang, sein Start mit Jesus war doch vorbildlich. Da hatte er doch, so wird es im Lukasevangelium Kapitel 5 berichtet in Vers 3, Jesus sein Fischerboot als Rednerpultersatz zur Verfügung gestellt. Mit seinem Boot ist er etwas am See Genezareth rausgerudert, um zu der Menschenmenge sprechen zu können. So heißt es in Lukas 5. Und dann geht es weiter in Lukas 4. Er war es auch, der in dieser Situation dann sich auf Jesu Wort einließ, ihm zutraute, dass er, der Petrus, der Fischer, jetzt um diese Tageszeit, wo kein Mensch auf die Idee käme, noch zu fischen, das Netz nochmal rausschmeißen würde. Alle haben zugeguckt und haben schon gedacht, der Petrus, der ist doch ein jahrelanger Berufsfischer. Und jetzt schmeißt er um diese Zeit das Netz raus, der muss doch wissen, dass es jetzt nichts zu fischen gibt. Aber auf Jesu Worte hin hat er es getan und das Netz war voll. Lukas 5, ab Vers 4. Petrus hat mit Jesus was erlebt. Und in Matthäus 14, da heißt es ab Vers 24, dass Petrus aus dem vermeintlich sicheren Boot ausgestiegen ist. Er ist sogar ein paar Schritte übers Wasser gegangen. Keiner der anderen Jünger hat das erlebt und überhaupt nicht gewagt. Also Petrus hat einen vorbildlichen Start gehabt mit Jesus. Aber nach diesen wirklich positiven Glaubenserfahrungen hatte sich im Zusammenhang von Jesu Gefangennahme und Kreuzigung für Simon Petrus sehr viel Belastendes aufgetürmt. So viel grundlegend Negatives, dass Simon Petrus inzwischen überzeugt war, dass er sich aus dem Team von Jesus heraus katapultiert hatte. Wie gesagt, er konnte sich nicht vorstellen, dass er nochmal in der Startelf wäre, auch nicht, dass er überhaupt noch auf der Reservebank sitzen würde. Und wenn einer etwas von Sorge um die menschliche Seele versteht, dann ist es Jesus. Das sehen wir hier. Für Jesus war klar, hier musste diese belastete Beziehung von Simon Petrus zu ihm noch vor seiner Himmelfahrt, noch auf der Erde im Gespräch unter vier Augen geklärt werden. Denn von alleine würde Petrus sich nicht mehr vergewissern können, dass Jesus ihm nochmal vertrauen könne. Für Petrus war klar, der Auftrag, den Jesus im Geheimversteck seinen Jüngern nochmal ausgesprochen hatte, gilt ihm nicht. Das kann ja nicht sein. Aber das war nicht mal das einzige Problem in seinem zerbrochenen Herzen. Den Hauptkonflikt hatte Petrus mit sich selber. Denn er war an seinen eigenen Ansprüchen gescheitert. Er war ein innerlich gebrochener Mann. Denn zum einen hatte er manches in bester Absicht, aber in allzu menschlicher Selbstüberschätzung schnell versprochen. Als Jesus zum Beispiel seinen Abschied ankündigte im Jüngerkreis, fragte Petrus, nachzulesen in Johannes 13, Herr, wohin willst du gehen? Jesus antwortete, wo ich hingehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Aber später wirst du nachkommen. Da fragte Petrus, Herr, warum kann ich jetzt nicht mitkommen? Ich bin bereit für dich zu sterben. Und als es dann darauf ankam, ist er eingeknickt. Bitter hatte er erfahren müssen, wie wenig sein guter Wille im entscheidenden Augenblick in der Nachfolge Jesu überhaupt wert ist. Bei dessen Gefangennahme hat er ihn dreimal verleugnet, nachzulesen in Matthäus 26. Dreimal hat er im Hof des hohen Priesters, wo Jesus verhört wurde, bestritten, diesen Jesus von Nazareth überhaupt zu kennen, geschweige denn sein Jünger gewesen zu sein. Und dann hat er noch eins draufgesetzt, Gott mag mich strafen, er hat das verflucht. Gott mag mich strafen, wenn ich den kenne. Also das ist der Hammer, wie er umgeknickt ist. Und deshalb war Petrus ein innerlich gebrochener Mann. Und deshalb sehen wir auf den Kirchtürmen in unseren Dörfern einen Wetterhahn. Könnt ihr euch entsinnen, wenn ihr so unterwegs seid? Auf jeder Kirche ist ein Wetterhahn. Und dieser Wetterhahn erinnert dich und mich an Petrus. Er ist schwach. Und auch wir sind schwache Menschen. Das ist so ein erhobener Finger. Denk an Petrus. Wir sind auch auf der Gefahr, manchmal auf einer völlig falschen Schiene, so wie Petrus damals, mit Jesus unterwegs zu sein. Und letztlich können auch wir in unserer falschen Selbsteinschätzung an unseren eigenen Ansprüchen scheitern. Wir Menschen sind seit dem Sündenfall nicht mehr so, wie wir ursprünglich geschaffen waren. So wie wir von Natur aus sind, sind wir mit Gottes Gedanken zum Leben heillos überfordert. Und der Wetterhahn auf den Kirchtürmen erinnert auch wiedergeborene Christen daran, dass wir noch unser altes sündiges Wesen in uns tragen. Und wie oft merken wir nicht, wie verletzend wir in unserer Familie oder am Arbeitsplatz oder in unserer Freizeit und in der Gemeinde vielleicht unterwegs sind. Wie ungeduldig und unfreundlich wir miteinander umgehen. Ich denke, dass wir uns jetzt so ein Stück hineinfinden können in die Empfindungen und vielleicht auch in die Fragen, die Petrus durch den Kopf gegangen sind. Wie wird es jetzt mit mir weitergehen, jetzt, da ich mich bis auf die Knochen blamiert habe? Was denkt Jesus von mir, der ich den Mund so vollgenommen habe? Ich habe gesagt, ich will mein Leben für dich lassen, ja von wegen. Was ist mit meiner Berufung? Er hat zu mir gesagt, ich sei jetzt Petrus, der Felsen. Auf mir will Jesus sein Volk neu gründen. Es ist wohl besser, ich gehe zurück in meinen Beruf als Fischer. Und genau dort hat Jesus ihn ja wieder aufgesucht, am See Genezareth, wo Petrus innerlich resigniert seinen Job wieder aufnehmen will, den er vor 3 Jahren eigentlich beendet hatte. Jesus ist ein Seelsorger. Und jetzt klappt es nicht mal mehr im erlernten Beruf. Sein Netz ist wieder leer. am Ufer dieses Sees Genezareth, dort wo Petrus herkam, kommt es am Lagerfeuer zum entscheidenden Gespräch. Und in dieser Situation, während die anderen nach dem Essen den Tisch abgeräumt haben, ich schmücke es jetzt ein bisschen aus, während die anderen das Geschirr abwaschen, nimmt Jesus den Petrus zur Seite. Und Petrus denkt vielleicht wie bei Andrew Carnegie, jetzt kommt's. So wie damals im Büro. Jetzt werde ich gnadenlos für mein Versagen in den Senkel gestellt, zur Rechenschaft gezogen. Jetzt kommt die große Abrechnung. Aber Jesus ist nicht Richter gnadenlos. Jesus rechnet nicht auf und er rechnet nicht ab. Jesus hält Petrus nicht dessen Versagen vor. Er wühlt nicht in der offenen Wunde. Er legt nicht seine Defizite bloß. Und Jesus macht ihm auch keine Vorwürfe, sondern er baut ihm eine Brücke, damit er wieder zu einer gesunden Beziehung zu Jesus, aber auch zu sich selber kommen kann. Interessant, jetzt tauchen wir hier mal intensiver in den Text ein. Deshalb spricht er Petrus nicht bei seinem Berufungsnamen an, sondern Simon. Er spricht ihn an als Menschen. Und dadurch stellt Jesus den Petrus gewissermaßen auf eine Ebene mit den anderen Jüngern. Er sagt quasi jetzt in meinen Worten, auch als Petrus musst du nichts Besonderes sein. Du bist und bleibst ein angefochtener Jünger Jesu, ein Lehrling, ein Auszubildender, der Fehler machen und dazulernen darf. Und dann zeigt er ihm, dass er ihm mitten ins Herz reinschaut. Er spricht ihn genau auf diese selbst auferlegte, viel zu hohe Messlatte an, an der er gescheitert ist. Er fragt ihn, und im Griechischen wird das deutlich, und deshalb übersetzt Neues Leben, Simon, hast du mich lieber als die anderen? Mit anderen Worten, Simon, der du dich schon immer etwas reifer als die anderen gefühlt hast, der du dich schon immer etwas mit mehr Leidenschaft für mich eingesetzt hast, denkst du immer noch, dass du mich reifer und leidenschaftlicher als die anderen lieben musst? Indem er hier Simon auf konfrontierende Weise sagt, dass er die Messlatte nicht so hoch legen darf, nimm der Druck von ihm weg. Kennt ihr das, wer so ein bisschen älter ist wie ich? Der war auch vielleicht schon mit Wahnsinnszahnschmerzen beim Zahnarzt, weil so ein wurzelbehandelter Zahn nach Jahren dann plötzlich an der Wurzel unten nochmal aufmuckt und ein Gas erzeugt und dann entstehen Schmerzen, die man hängt fast unter der Decke. Und dann liegst du da auf dem Stuhl und der Zahnarzt bohrt einfach in diesen Zahn voll rein, in die Füllung von oben, rein in die Wurzel. Und das Gas kann entweichen, der Druck ist weg, der Schmerz ist weg. Plötzlich kannst du wieder klar denken. Vorher warst du fast unter der Decke, hast nicht mehr gewusst, wohin mit den Schmerzen. Und so nimmt Jesus hier Druck aus dem Kessel. Du brauchst nichts Besseres zu sein, Petrus. Jetzt kann er wieder klar denken. Und nun hören wir die dreiteilige Frage, liebst du mich? Und Jesu dreiteiliger apostolischer Auftrag, leite und sorge für meine Schafe, bildet genau das Gegenstück zu Petrus' dreiteiliger Verleugnung. Dreimal wird er jetzt hier berufen, das Gegenstück zu seiner Verleugnung. Dreimal hatte er behauptet, dass er den Herrn nicht kenne. Und jetzt durfte er dreimal bestätigen, dass er Jesus liebt. In der Nacht der Gefangennahme Jesu hatte Petrus ihn neben einem Feuer stehend verleugnet. Und an einem anderen Feuer wurde er jetzt nicht nur öffentlich rehabilitiert, sondern vor allem innerlich zurechtgebracht. Mit welcher Weisheit der Auferstandene hier seelsorgerlich arbeitet, schauen wir hier in die Tiefe. Dreierlei höre ich aus dieser Frage raus. Liebst du mich? Zweitens, liebst du mich? Und drittens, liebst du mich? Liebst du mich? In der griechischen Ursprache, viele von euch wissen das, gibt es mindestens drei Wörter, die jeweils eine andere Qualität der Liebe beschreiben. Jesus fragt den Petrus hier, im Deutschen kommt das gar nicht richtig raus, agapas me, liebst du mich mit der Liebe, die ich in meinem freiwilligen, stellvertretenden Sterben am Kreuz vorlebte? Liebst du dich mit dieser Qualität der Liebe, mit der göttlichen Liebe, die ich vorgelebt habe? Das fragt hier Jesus den Petrus. Liebst du mich so, wie ich das am Kreuz bewiesen habe? Er fragt ihn quasi, liebst du mich mehr als die anderen? Und diese ungewöhnliche Frage bringt zum Ausdruck, worum es Jesus im Kern geht. Jesus fragt nicht, hast du begriffen, dass ich auferstanden bin? Er fragt nicht, hast du endlich begriffen, dass mich der Vater im Himmel durch die Auferstehung bestätigt hat? Hast du endlich begriffen, welchen Heilsplan Gottes mit dem Kreuz durchgeführt hat? All diese Fragen stellt Jesus nicht. Er fragt nicht nach theologischen Richtigkeiten. Er fragt nicht nach, ob Petrus endlich seinen Auftrag begriffen hätte. Er fragt nicht, ob er mit ihm zusammen eine Firma gründen würde, sondern Jesu Frage zielt auf die Beziehung dieser beiden. Und diese Beziehung gilt es wieder in Ordnung zu bringen. Jesus will die Tür wieder öffnen, die von Petrus in jener Nacht, als er an seinen eigenen Ansprüchen gescheitert war, zugeschlagen wurde. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, auch wir schlagen ja oft Beziehungstüren zu, wenn wir Gottes Vorstellungen zum Leben verlassen. Wenn unsere Liebe zu ihm nicht ausreicht, um ihm zu vertrauen, dann schlagen wir im Prinzip auch Beziehungstüren zu. Wenn wir anders handeln, als er es gut finden würde, dann bringen wir zum Ausdruck, ich vertraue dir nicht. Dieses liebst du mich ist deshalb heute Morgen auch eine heilsame Anfrage an mich und auch an dich. Jesus will diesem Tatenmenschen Petrus letztlich verdeutlichen, was echte Nachfolge ist. Petrus, der in seinem Eifer und Tatendrang kaum zum Bremsen war, und dabei die schmerzliche Erfahrung machen musste, dass er an seinen eigenen Ansprüchen, dass er an denen nicht gerecht wurde. Er muss lernen, dass es nicht auf sein Funktionieren ankommt. Früher hätte er geantwortet, ja, ich liebe dich uneigennützig und das mehr als die anderen. Aber jetzt fällt seine Antwort ganz anders aus. In seiner Antwort macht er deutlich, dass er sich nicht mehr über die anderen stellt. Denn in seiner Antwort beschreibt er seine Liebe gegenüber Jesus lediglich mit dem griechischen Wort philia, mit der menschlichen Liebe. Und diese menschliche Liebe schwankt. Also die Antwort von Petrus ist eine ganz andere als die Frage von Jesus. Beide benutzen unterschiedliche Ausdrücke. Petrus sagt, ich liebe dich nach menschlicher Art und Weise und das schwankt. Das habe ich lernen müssen. Bitter. Das hat Petrus erst lernen müssen. Mit philia. Es ist eine brüchige Liebe, die kommt und geht, die sich auf Geben und Nehmen gründet. Diese menschliche Liebe, die wir zur Verfügung haben, ist unbeständig. Sie ist abhängig von Sympathie und Antipathie. Sie fragt, ob es sich lohnt, bevor sie die Liebe erwidert. Sie verschwendet sich nicht uneigennützig, sondern sie will abgreifen, sie will profitieren. Das heißt, Petrus weiß inzwischen aus Erfahrung, dass er sich nicht auf sich selbst noch auf seine eigene Kraft verlassen kann. Es ist, als würde er hier in seiner Antwort sagen, Herr, du weißt, dass ich dich liebe, aber nur so lange, wie ich mir deiner Liebe bewusst bin. Es ist, als würde Petrus zu Jesus sagen, Herr, ich habe erlebt, dass ich keine Stütze für dich bin. Nicht ich liebe dich mehr als die anderen, sondern Jesus, ich brauche deine Liebe mehr als die anderen. Das steckt hier in diesem Text. Und liebe Glaubensgeschwister, Nachfolge heißt zuerst, sich hineinnehmen zu lassen in die Gemeinschaft mit Gott durch Jesus. in diese unverdienbare Liebe Gottes, die sich in der Gabe seines Sohnes offenbart hat, diese anzunehmen, sich seine wertschätzende, bedingungslose, unverdiente Liebe, die Agape, gefallen zu lassen. Und das ist die Grundlage der Beziehung des Glaubens, diese Liebesbeziehung. Und die Folge dieser Beziehung ist dann, dass sich unser Alltag, angetrieben von dieser Liebe, die uns Jesus schenkt, die dir Jesus schenkt, als Folge kann sich dein Alltag dann verändern, nicht andersrum. Nicht du musst dir die Liebe Gottes verdienen, indem du was Gutes tust. Das wäre alles religiöse Moral. Ein Christentum der vermeintlichen Gutmenschen widerstrebt Jesus. Und ich höre in Jesu Frage, eben wie vorhin gesagt, ein zweites heraus. Liebst du mich? Jesus geht es immer um den Einzelnen, um dich und mich ganz persönlich. Auch wenn er an Karfreitag für die Sünden der ganzen Menschheit gestorben ist, die ganze Sündenlast der ganzen aller Menschen ans Kreuz geschleppt hat, hat er trotzdem den Einzelnen im Blick, jeden von uns, so wie wir heute in diesem Raum sitzen. Und das fasziniert, immer wieder aufs Neue. Das übersteigt meine Vorstellungsmöglichkeiten. In dieser direkten Anrede, liebst du mich, wird deutlich, dass Jesu Liebeswerben um Petrus jetzt eine Antwort erwartet. Wir werden erst dann zu Nachfolgern Jesu, wenn wir uns lieben lassen, wenn wir diese Liebe annehmen. Nur dann erfahren wir diese Vergebung unserer Schuld, die Jesus am Kreuz in Vorleistung erbracht hat. Und Jesus teilt Petrus mit, dass er seine Beziehung zu ihm nicht verspielt habe. Nein, die Tür ist offen. Petrus ist eingeladen, zurückzukommen. Und in dieser Krise bekommt Petrus die Gelegenheit, sich neu zu entscheiden, ob er seinen Weg mit Jesus fortsetzen will oder nicht. Und deshalb der dritte Aspekt der Frage Jesu: Liebst du mich? Es geht ja in unserem christlichen Glauben an Gott darum, dass wir an den Gott glauben, wie er sich in der Bibel offenbart hat. In Jesus, dem Sohn Gottes, ist er Mensch geworden, Fleisch geworden. Es geht nicht um einen Allerweltsglauben, nicht um eine unpersönliche spirituelle Dimension, sondern Jesus Christus ist die Mensch, die Fleisch gewordene Liebe Gottes. Und nur in ihm begegnen wir der unverdienten, heilsamen Liebe Gottes, die unser Leben verändert und uns gleichzeitig befähigt, die Liebe Gottes dann auch weiterzugeben. Es geht um deine persönliche Glaubensbeziehung zu Jesus, dem Sohn Gottes. In ihm hat sich Gottes wahrhaftige Liebe offenbart, als er am Kreuz für dich und die Schuld der Welt starb. Wenn wir zurückkommen zu Petrus und was sich hier ereignet hat. Vielleicht können wir das auch auf uns so übertragen. Vielleicht ist der eine oder andere von uns über die Jahre, so wie Petrus auch, an den eigenen, gut gemeinten, aber selbst auferlegten Idealen gescheitert, die Messlatte zu hoch gelegt. Und dann sagt uns dieser Text, und auch wenn du dich jetzt vielleicht für eine leere Flasche hältst, so wie Simon von sich dachte. Er dachte von sich, dass er ein für Gott unbrauchbarer und zum Leben ungeschickter Mensch sei. Und unser Text heute lehrt uns, dass das Scheitern kein Grund zum Verzweifeln ist. Denn auch die gewöhnlichste Flasche kann durch einen kostbaren Inhalt ausgesprochen wertvoll werden. Also wenn Gott selbst aufgrund deines Glaubens an Jesus, den Auferstandenen, durch seinen Geist in dir wohnt und dann das in dir bewirkt, was du nicht selbst auf die Reihe kriegst, dann bist du durch ihn, Flasche hin oder her, nicht nur ein unendlich wertvolles Abbild Gottes, sondern eben auch Gottes geliebtes Kind und zugleich ein Beauftragter Jesu. Und wenn dir Jesus durch die Geschichte von Simon heute sagt, dass du mit allem, was dir gelungen, aber auch misslungen ist, mit allen deinen Brüchen für ihn okay bist, weil du aus der vergebenden, geduldig, lebenverändernden Liebe Gottes, die dir in Jesus entgegengebracht wird, weil du daraus lebst, dann brauchst du dich nicht, so wie Petrus das gemacht hat, dann brauchst du dich nicht selber zu disqualifizieren. Petrus machte in seinem Leben noch viele Fehler. Wer mal den Galaterbrief liest, der hört davon, Petrus kommt nach Antiochia, berichtet Paulus, und ist dort mit den Heidenchristen in seiner christlichen neutestamentlichen Freiheit. Er als messianischer Jude, als Christ, der aus dem Judentum zum Glauben an Jesus kam, ist Schweinefleisch mit den Heidenchristen in Antiochia. Aber nur so lange, bis die Abgesandten aus der Jerusalemer Gemeinde, die das ein bisschen anders gesehen haben damals, als die dann kamen, ist Petrus wieder eingeknickt, müsst ihr mal nachlesen, Galaterbrief. Und dann hat er sich von den Heidenchristen distanziert und hat so getan, als würde er sich immer noch an die Speisevorschriften des Judentums halten. Und dann hat Paulus sich den Petrus vor die Brust genommen und hat gesagt, hör auf zu heucheln. Leb doch in deiner christlichen Freiheit. Petrus hat nach diesem Ereignis mit Jesus noch viele Fehler gemacht. Und auch du und ich, wir werden immer wieder Fehler tun, beziehungsweise eben nicht so leben, wie sich das Jesus wünscht. Wir werden Lehrlinge bleiben. Und das darf unser Selbstverständnis sein. Ja, Petrus blieb ein angefochtener Nachfolger Jesu, der aber gelernt hat, aus der Quelle der Gnade Gottes zu leben. Er selber hat es aus sich heraus nur viel Ja zu bieten. Er hat geantwortet, ja, ich liebe dich so und nach, wie ich es eben kann, mehr habe ich nicht drauf. Und beim dritten Mal fragt Jesus nur noch viel Ja. Liebst du mich mit dem, was du hast, eben mit viel Ja? Jesus fragt da nicht mehr mit Agapas, meh, sondern liebst du mich so, wie du es eben auf die Reihe kriegst? Ja, sagte Petrus, mehr habe ich nicht. Und damit machte Simon dem Jesus klar, dass er sich die Liebe Gottes, die Agape, schenken lassen müsse. Und die Liebe, die selbstlos ist, die muss er sich schenken lassen. Die das Wohl des anderen im Blick hat, muss er sich schenken lassen. Die sich für den anderen aufopfert, die hat Petrus nicht selber. Die ihre Anerkennung bei Gott und nicht bei Menschen sucht, die muss Petrus sich schenken lassen. Und daran ist er auch später wieder gescheitert, wie ich es erklärt habe, wie man es nachlesen kann im Galaterbrief. Aber diese Liebe, sagt Paulus im Korintherbrief, Kapitel 2. Brief, Kapitel 5, Vers 14, die will uns von innen heraus drängen. Die treibt uns an, das ist der Treibstoff, den Jesus uns durch den Heiligen Geist schenkt. Nun sei Petrus reif, am Ende des Textes seiner Berufung nachzukommen, sagt Jesus. Das habe ich nicht vorgelesen. Aber da steht dann, Petrus, der es bisher gewöhnt war, selber am Steuer seines Lebens zu sitzen. Jetzt würde er bereit sein, dieses Steuer vertrauensvoll in die Hände Jesu zu geben. Da heißt es, als du jung warst, konntest du tun, was du wolltest und hingehen, wo es dir gefiel. Doch wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich führen und hinbringen, wo du nicht hingehen willst. So deutete Jesus an, auf welche Weise Petrus sterben würde, um Gott zu verherrlichen. Dann forderte Jesus ihn auf, folge mir nach. Liebe Jesus-Nachfolger, lass dich wie die Jünger in dieser nachösterlichen Zeit vor der Himmelfahrt von Jesus innerlich zurechtbringen. Petrus hatte ein zerbrochenes Herz, Jesus hat es wieder heil gemacht. Ich weiß nicht, was wir mit uns rumschleppen, aber lass Jesus an dein Herz. Disqualifizier dich nicht selber, lass dich auf seine Gnade ein. Jesus kennt dich und er kennt dein Herz. Und er ist ein guter Seelsorger. Amen.